Ja, einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, wieder hier in eurer Mitte sein zu dürfen. Wir waren ja schon mal ein paar Mal hier. Es ist immer wieder schön, euch zu besuchen. Und ja, heute möchte ich mit euch über Jesus in Gethsemane sprechen. Bald, wurde ja schon gesagt, steht ja Ostern an, Anfang April. Ne? Dann beginnt so diese Osterzeit. Und ja, Gethsemane hat ja auch damit zu tun. Das ist gerade so der Beginn dieses Leidensweges von Jesus. Und ich möchte mit euch über diese Begebenheit in Gethsemane nachdenken und schauen, was hat Jesus da so durchgemacht und was können wir für uns daraus lernen und für unseren Glaubensalltag mitnehmen. Glauben statt Klagen und mit Jesus in Gethsemane. Lass uns hineinschauen in den Text Markus 14, 32 bis 42. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm alle. Und kurz bevor das alles dann losging, wollte Jesus noch einmal beten. Und er ging in diesen Garten Gethsemane. Lass uns so ein bisschen durch den Text gehen und so ein bisschen darüber nachdenken. Gethsemane. Das Wort Gethsemane bedeutet ja die Ölpresse. Und das ist so am Fuße des Ölbergs. Dort war da dieser Garten Gethsemane. Und der hieß deswegen so, weil dort da viele Ölbäume platziert waren. Und aus diesen Ölbäumen wird Olivenöl gewonnen. Ja, dann wird das gepresst. Diese Oliven werden gepresst und dann entsteht daraus Olivenöl. Und daher kam der Name Gethsemane, was ja Ölpresse bedeutet. Und wisst ihr, ich fand, das passt sehr gut zu dem, was Jesus durchgemacht hat. Ja, auch Jesus wurde gepresst. Ja, da sehen wir hier, wie er das zu seinen Jüngern sagt und sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Ja, er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Also für Jesus war das nicht einfach eine einfache Gebetsstunde, die er dort hatte, sondern das war wirklich harter Kampf. Ja, Jesus war richtig unter Druck. Und wir lesen das ja auch, dass also in einer Parallelstelle, dass Jesus sogar Blut schwitzte. Ja, so eine bedrückende Situation, so eine Stresssituation war das für ihn. Und das passt gut zu diesem Begriff Ölpresse. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Olivenöl ist ja sehr gesund. Ne? Ist eines der gesündesten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Ne? Ist gut für den Kreislauf, gut fürs Herz und reguliert den Blutdruck. Also ist auf jeden Fall ein sehr gesundes Lebensmittel. Und so wie man Oliven presst, um Öl zu gewinnen, was gut ist fürs Herz, so wurde Jesus gepresst, um unser Herz also zu retten. Ja, Jesus wurde auch dort gepresst, um ja diesen Leidensweg durchzumachen, aber einfach nicht nur so. Warum ging Jesus in diesen Leidensweg? Er ging den ja für uns, für dich und für mich. Ja, die Bibel lehrt es so ganz an vielen Stellen, dass Jesus für uns diesen Weg ging, ja, um sich für uns aufzuopfern, für uns gepresst zu werden und für unsere Sünden zu sterben, damit wir das nicht durchmachen müssen. Und dabei ist es ja nicht geblieben, er ist dann wieder auferstanden. Und deswegen ist das Osterfest nicht einfach nur ein Trauerfest, sondern ein Freudenfest. Und so wurde durch Jesus, der für uns gepresst wurde, Leben hervorgebracht. Heilung für unser Herz. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dieses Olivenöl, dann können wir Heilung finden für unser Leben. Heilung in vielen Lebensbereichen, schon hier auf der Erde, und Heilung in der Ewigkeit. Gerettet zu sein für die Ewigkeit. Und das hat Jesus hier für uns getan. Er ließ sich pressen. Und der Name Petrus und Jakobus und Johannes, so seine engsten Vertrauten mit sich, dass sie mit ihm kommen sollten und beten sollten. Sie sollten ihn unterstützen im Gebet, denn er war tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und drei Dinge, die wir hier an dieser Stelle für uns mitnehmen können. Zum einen, Glaubenskämpfe sind normal. Auch Jesus hatte sie. Also vielleicht denkst du dir als Christ, ja, wenn ich mich bekehrt habe, dann ist alles wunderbar und dann, mein Gott ist mächtig und stark, der tut Wunder, wie wir gerade gesungen haben, was soll mir dann noch passieren? Ja? Und wenn dann plötzlich es schwierig wird im Leben, wenn irgendwie Komplikationen auftreten, irgendwelche Bedrängnisse, irgendwelche Betrübnisse, also irgendwie schwere Zeiten, dann kann man auch schon mal irgendwie verwundert sein. Ne? Herr, warum lässt du das zu? Ich dachte, ich bin ja dein Kind und du passt jetzt auf mich auf. Oder man hat irgendwelche Herausforderungen im Leben, Versuchungen, Dinge, mit denen man immer wieder zu kämpfen hat und man kommt damit nicht so richtig zurecht und man fragt sich, wo ist die Kraft Gottes? Und da kann man auch schon mal in Zweifel geraten. Ne? Irgendwie, ja, bin ich wirklich noch Christ? Ja, warum hilft Gott mir nicht? Aber wir sehen an Jesus, dass auch er Glaubenskämpfe hatte. Ja, und er ist in dieser Situation und hat diesen Glaubenskampf. Der Sohn Gottes, wer hat mehr Göttlichkeit in sich als Jesus? Aber auch er musste durch so einen Glaubenskampf. Und so lässt Gott immer wieder Glaubenskämpfe in unserem Leben zu. Und das ist ganz normal. Das müssen wir uns bewusst machen. Glaubenskämpfe, Versuchungen, Proben in unserem Glaubensleben sind ganz normal. So wie es in der Schule auch immer wieder Proben braucht, um zu prüfen, wo steht der Schüler, so brauchen auch wir das. Um immer wieder auch zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich im Glauben? Bin ich bereit, an meinen Gott festzuhalten, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es herausfordernd wird, auch wenn ich Zweifel habe? Und da zeigt sich, ob du wirklich glaubst, ob du wirklich an deinen Gott festhältst. Und wir sehen, gekämpft wird im Gebet. Also Jesus hat jetzt hier nicht irgendwie ja, sich versucht zu motivieren oder irgendwas anderes gemacht. Was hat Jesus getan in dieser bedrängten Situation? Er hat gebetet. Und ich glaube, dass wir das Gebet oft unterschätzen. Also das Gebet irgendwie vielleicht als eine Art Pflicht sehen, also ja, so ein christliches Tagesprogramm, morgens, mittags, abends gehört es dazu, so vor dem Essen. Und denken, okay, ja, muss man halt machen, aber ja, es steckt da wirklich so viel dahinter. Aber wir sehen immer wieder, Jesus, selbst Jesus ging immer wieder ins Gebet. Und gerade da, wo es schwierig für ihn wurde, wo Herausforderungen auf ihn zukamen, ging er ins Gebet. Das heißt, im Gebet wird gekämpft. Nicht erst, wenn eine Situation eintritt, die dann herausfordernd ist, sondern vorher schon. Da wird gekämpft im Gebet. Und im Gebet wird dann aufgetankt. Dort entscheidet sich dann später, wie siegreich ich dann davon komme. Und wir sehen auch an Jesus, dass er sich mitgeteilt hat. Er öffnete sich seinen Jüngern. Ja? Er sagte ihnen, wie es in seinem Inneren aussieht. Er war nicht zu stolz, um zu sagen, ja, ich habe alles unter Kontrolle, alles gut, gleich kommen da Judas mit den ganzen Leuten und die werden mich gefangen nehmen, aber kein Problem, ich werde eh nach 3 Tagen wieder auferstehen. Ja, er hat so nicht irgendwie so eine starke Fassade einfach nach außen gezeigt, ja, um bloß nicht irgendwie Schwäche vor seinen Jüngern zu zeigen, sondern er redet mit ihnen und öffnet sich ihnen, er teilt ihnen seine Nöte mit. Ja, und sagt ihnen, ich bin tief betrübt, ja, bis zum Tod, also so richtig schlimmer geht's ja kaum noch. Ja, in so einer Situation war Jesus. Also ich hoffe, wir können so ein bisschen so mitfühlen, wie Jesus sich in dieser Situation gefühlt hat. Wie gehen wir damit um? Ja, öffnen, sind wir auch bereit, uns anderen zu öffnen? Teile deine Nöte, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man so schön. Und so haben wir auch als Gemeinde ja diese tolle Möglichkeit, uns einander mitzuteilen. Es gibt Seelsorger, es gibt Pastoren, Älteste, es gibt Geschwister. Und wir können miteinander darüber sprechen, wie es im Inneren aussieht, damit wir gemeinsam dafür beten können und gemeinsam uns im Glauben unterstützen können. Denn Glaubenskämpfe sind normal und die werden kommen, früher oder später. Und wie schön ist es, wenn man gemeinsam diese Kämpfe bestreiten kann. Wenn wir weitergehen im Text, dann sehen wir, Jesus ging weiter, er warf sich hin und er betet. Und es ist sehr lehrreich, wie Jesus hier betet. Ja, er warf sich hin, ein Ausdruck von Demut. Ja. Wenn man sich hinwirft, hinkniet, dann zeigt es, dass man sich diesem Gott, zu dem man betet, unterordnet, dass man sich ihm unterwirft. Oder wie ihr gerade beim Gebet oder auch beim Gesang aufgestanden seid, das ist ja auch ein Ausdruck der Verehrung. Ja, ich stehe auf, um Gott zu ehren mit meinem Lied, mit meinem Gebet. Und er betete, wenn es möglich wäre, die Stunde soll an ihm vorübergehen. Ja, wenn man das so liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, ja, Jesus will sich so ein bisschen drücken vor der Situation, als ob, oder? Also er betet irgendwie so, ja, ist es vielleicht möglich, dann gibt es vielleicht einen anderen Weg oder nicht. Aber versucht Jesus sich hier irgendwie davor zu drücken, was ihn erwartet? Auf keinen Fall. Denn wir wissen ja, wir lesen ja in der Bibel, dass schon vor Grundlegung der Welt es bestimmt war, dass Jesus kommen wird, um für unsere Sünden zu sterben, ja, und dann wieder aufzuerstehen. Also das war schon von Anfang an geplant und so festgelegt. Und also kann es hier gar nicht bedeuten, dass Jesus sich davor drücken möchte, sondern er sagt, wenn es möglich ist, dann lass es an mir vorübergehen. Und wir lesen den Text weiter und stellen dann fest, es geht nicht an ihm vorüber. Also er wird gefangen genommen, er wird gekreuzigt. Also es gab keinen anderen Weg. Jesus zeigt uns hier auf, es ist nicht möglich, dass das an ihm vorüberging. Es gab keinen anderen Weg, um die Menschheit zu retten. Und deswegen können wir daraus lernen, es gibt nicht viele Wege zu Jesus oder viele Wege in den Himmel. ja, wie man so schön sagt. Also viele Wege führen, ja, also die Religion, ist ja egal im Endeffekt, was du glaubst, Hauptsache du glaubst an irgendwas und dann kommst du schon im Himmel an. Nein, ja, die Bibel sagt ganz klar, Jesus sagt, ich bin der Weg, also der einzige Weg zum ewigen Leben. Ja, und es war kein anderer Weg möglich als dieser, dass Jesus diesen Leidensweg ging. Das war der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Und deswegen geht Jesus diesen Weg aus Liebe zu uns. Und er sprach hier in Vers 36, aber Vater. Also er sagt nicht aber Vater, also mit ER, ne? Aber, so als Widerspruch so, sondern aber. Und aber bedeutet sowas mit anderen Worten wie liebender Vater. Ja, also mein liebender Vater, nicht irgendwie, aber ne, ich will nicht, sondern mein liebender Vater. Alles ist dir möglich. Und hier sehen wir diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte und hat. Gerade oder besonders in dieser Situation so zu beten, finde ich erstaunlich. Ja, also wenn ich meinem Sohn irgendwas, eine Aufgabe gebe, Staubsaugen oder so, auf die er keine Lust hat, dann sagt er nicht, oh, mein lieber Vater, danke, dass du mir diese Aufgabe gegeben hast. Ja, sondern es fängt an, die fangen dann an, schnell so zu protestieren. Ja, warum ich, warum nicht er? Und ich war doch schon und dies und das. Ja, dann merkt man nicht viel davon, dass die mich so als liebenvollen Vater ansehen, so, ne, wenn es da so viel Widerspruch gibt. Aber Jesus ist hier in dieser bedrückenden Situation, die Prüfung seines Lebens, und er sagt, lieber Vater. Ja, und das drückt für mich und zeigt für mich diese vertraute Beziehung zu seinem Vater und dieser Glaube, dieses völlige Vertrauen, die er hatte. Und wenn man dann dieses Vertrauen hat zu seinem Vater, dann kann man diese Situation auch ertragen. Aber wenn du ständig denkst, ja, Gott meint es irgendwie, er meint es nicht so gut mit mir, der will mich immer irgendwie herausfordern, der stellt mir immer irgendwelche Fallen oder so, ja, dann wird es schwierig sein, jede Situation, ob gut oder schlecht, dankbar von Gott anzunehmen. Aber wenn du Gott als einen liebevollen Vater wahrnimmst, dieses Gottesbild hast, dann kannst du ihm vertrauen, auch wenn es schwierig wird im Leben. Und dann sagt Jesus, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Also Gott ist es alles möglich. Ja, und dann fragt man sich ja, warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Ja, Irankrieg und irgendwelche teuren Spritpreise und so weiter. Warum gibt es das alles? Gott, dir ist doch alles möglich, aber manchmal müssen gewisse Dinge geschehen, damit Gott zu seinem endgültigen Ziel kommt. Manchmal müssen gewisse Prüfungen kommen in unserem Leben und da einfach Gott zu vertrauen, hilft, da durchzugehen. Und er sagt, nimm diesen Kelch von mir, das ist so wie so ein Sprichwort, ne? Also wenn man sagt, ja, der Kelch ist an mir vorübergegangen, dann wurde ich quasi verschont von einer unangenehmen Situation. Und Jesus sagt, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber es war nicht möglich, also musste er diesen Kelch trinken, diesen bitteren Kelch und ans Kreuz für uns gehen. Und dann so der Kern dieses ganzen Gebets, oder auch dieser ganzen Begebenheit in Gethsemane, er sagt, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Was du willst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich finde, daraus können wir so viel lernen. Also aus unserer menschlichen Natur ist das doch so, dass wir eher beten, mein Wille geschehe. Ne? Nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Ja, das ist ganz normal und menschlich. Also wir wollen gerne, dass unser Wille geschieht. Was ich gerne mag, soll es zum Mittagessen geben. Was ich mir als ein gutes Gehalt vorstelle, das soll mir der Chef zahlen. Und was ich so als Auto haben will, das soll mir Gott ermöglichen. Ja, ich. Mein Wille geschehe. Das ist so typisch Mensch. Und dann zu beten, Herr, gerade in dieser Situation, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ist eine starke Aussage. Und das bedeutet hier ein absolutes Hingeben dem Willen Gottes. Ein starkes Vertrauen und sich einfach in Gottes Hände legen und zu sagen, Gott, du weißt, was das Beste für mich ist. Und du weißt, was das Beste für meine Mitmenschen ist. Und ich möchte nicht mehr danach streben, was ich für richtig halte, sondern was du für richtig hältst. Und wisst ihr, das ist ja Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Also wenn ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Begierden zurückstelle und Gottes Wünsche und Erwartungen und Vorstellungen an erster Stelle stelle, ja, und anfange danach zu streben und nicht mehr, was ich in erster Linie will, das ist Gottesdienst, dann diene ich Gott. Und das ist ein Ausdruck der Demut. Also Jesus warf sich nicht nur körperlich hin auf den Boden, sondern auch in seiner Haltung, in seinem Geiste, hat er sich Gott völlig unterordnet und hat sich vor ihm gedemütigt. Und so heißt es ja auch in 1. Petrus 5, 6, ja, demütigt euch vor Gott, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und so hat sich Jesus hier unter die Macht oder unter den Willen Gottes gedemütigt und wurde dann nach seiner Auferstehung umso mehr erhöht und sitzt zu Rechten Gottes. Gottes Wille geschehe. Zuerst einmal wollen wir festhalten, Gott ist ein liebender Vater. Wie nimmst du Gott wahr in deinem Leben? Vielleicht hast du manchmal Zweifel, meint es Gott wirklich gut mit mir? Also wenn man sich in die Welt, also die Welt anschaut, dann kriegt man das schon manchmal Zweifel. Oder beispielsweise bei uns in der Gemeinde gibt es einen jungen Mann, Mitte 30, mit Familie und liegt schon seit Monaten im Bett und kann sich kaum bewegen, ja, hat Schmerzen, alles ist zu viel und ist körperlich total am Ende. Ja, kann für seine Frau, für seine Familie nicht da sein. Und man denkt sich, warum? Ne? Und die ganze Gemeinde betet dafür. Und man versteht das nicht immer. Ja? Wie kann das Gottes Wille sein? Aber dann in dieser Situation zu beten, Gott, dein Wille geschehe, das ist ein starker Ausdruck von Glaube. Und das trägt einen durch. Ja, wenn man weiß, man versteht nicht, was daran irgendwie gut oder sinnvoll sein soll. Und später in der Ewigkeit werde ich es verstehen. Später wird Gott es mir aufzeigen. Wenn man dieses Vertrauen hat, dann kann man solche schweren Situationen viel einfacher ertragen. Weil man weiß, es gibt irgendwo einen Sinn dahinter. Nur ich sehe ihn noch nicht. Und es hilft, wenn man versteht, Gott ist ein liebender Vater und nicht ein böser Vater. Der Teufel, das ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist derjenige, der es bös mit uns meint. Und vor ihm sollten wir uns hüten und uns ganz Gott abgeben. Glauben bewahrt vor dem Klagen. Also wenn man immer nur das Negative sieht und ständig denkt, Gott hat nicht alles im Griff, dann fängt man schnell an zu klagen, sich zu beschweren, zu murren, unzufrieden zu sein. Und das ist kein Ausdruck von Glaube und das ist kein Ausdruck von Vertrauen. Aber da, wo ich Gott voll vertraue, da werde ich davor bewahrt zu klagen. Weil Klagen macht immer schlechte Laune. Ja? Aus schlechter Laune kommt Klagen, aber das Klagen selbst bestärkt auch noch meine schlechte Laune. Aber wenn ich glaube, dann kann mir das wieder Hoffnung geben und Freude, auch in den tiefsten Leid. Gottes Wille ist der beste Weg für dich, aber es ist nicht immer der leichteste. Ja, dein Wille geschehe zu beten, das heißt nicht, dass es immer alles gut wird. Es ist nicht immer der leichteste Weg, aber es ist der beste Weg, den du gehen kannst. Weil das Ende, das Ziel davon ist immer besser als alle anderen Wege. Klar ist es bequem, in der Welt, in der Sünde zu leben und die temporären Lüste und Vergnügungen so alle mitzunehmen, die die Welt zu bieten hat, mit all seinen Freuden. Aber wie viel Leid entsteht dann danach? Ja, wie viele Ehen sind dann schon zerstört worden, weil jemand schnell einen Seitensprung genießen wollte? Ja, wie viel Leid ist entstanden, weil jemand schnell irgendwas geklaut hat oder eine Bank ausgeraubt hat, weil das geht ja schnell, aber dann jahrelang im Gefängnis sitzen muss. Ja, und wie viel Leid ist schon entstanden, weil man kurz gelogen hat und nachher ja dann Beziehungen zerbrechen, weil man sich nicht mehr vertrauen kann. Ja, und so gibt es unzählige Beispiele. Und wie viel besser ist es, manchmal den schweren Weg zu gehen, weil es Gottes Wille ist, weil es das Richtige ist, aber dann am Ende einen großen Segen und eine große Belohnung davon erfährt. Also es lohnt sich, nach Gottes Willen zu leben. Und daher nimm den Kelch an, der dir anvertraut wird. Du kannst dich auch dagegen wehren, ja, gegen den Willen Gottes und sagen, ja, ich will das nicht. Aber dann ist es viel schwieriger für dich, durch so manches Leid durchzugehen. Nimm es an, akzeptiere es und drücke dadurch deinen Glauben aus. Dann haben wir gelesen, er kommt zurück, er findet sie schlafend. Klar, es war schon Abend, ja, und die haben schon viel durchgemacht, viel Input gehabt, waren viel unterwegs. Ja, und dann wird man schnell müde, ne? Und sie schlafen ein. Und dann findet Jesus sie und sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also zum einen nicht in Versuchung, wieder einzuschlafen, aber auch nicht in Versuchungen, also in geistliche Versuchungen. Denn das, was als nächstes dann kommt, das sind starke Versuchungen, starke Herausforderungen gewesen. Ja, und wir sehen, dass sie alle davon liefen. Und Petrus selbst später dann auch bereit war, Jesus zu verleugnen, ja, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne Jesus nicht. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wachen und beten bewahrt uns davor, einzuschlafen. Also Schlaf an sich ist ja gut, wir brauchen Schlaf, der Körper, um sich zu erholen, am nächsten Tag wieder fit zu sein. Aber wir können geistlich einschlafen. Also das bedeutet, dass wir einfach so in den Tag hineinleben und gar nicht mehr bewusst geistlich leben. Also unser geistliches Leben einfach nur so auf Autopilot fährt, ne? Also, dass man gar nicht mehr bewusst mit Gott spricht, gar nicht mehr bewusst Gott im Alltag irgendwie integriert und so seinen Willen sucht, sondern einfach nur nach dem eigenen Willen lebt. Und wenn dann Versuchungen kommen, irgendwelche Situationen, die das Leben schwer machen, ja, dann jammert man, klagt man oder ist sauer auf Gott. Warum? Ja, weil man nicht gewacht hat und nicht gebetet hat. Man war nicht dafür bereit für diese Situation. Und Jesus sagt, erklärt das auch. Warum ist das so? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Du kannst körperlich total durchtrainiert sein, total muskulös sein. Das bringt dir aber alles nichts, wenn du geistlich schwach bist. Ja, das Fleisch kann stark sein, so physisch, aber wenn du geistlich schwach bist, dann wirst du gegen die Versuchungen nicht widerstehen können. Denn das Fleisch ist bei diesen ganzen geistlichen Versuchungen schwach. Also da kann das Fleisch, also der Körper, dir nicht viel helfen. Ja? Also wenn da so ein leckerer Kirschkuchen steht, dann werde ich schnell schwach. Ja? Da braucht es einen starken Geist, um sich dem zu widersetzen, zu widerstehen. Und so gibt es viele andere Versuchungen, die viel gravierendere Folgen haben für unser Leben. Fleischlich kannst du da nicht immer gegen widerstehen, so einfach. Aber durch einen starken Geist geht das. Und der Geist wird nur dann stark, wenn er im Gebet ist. Wenn man wacht und betet. Dann kann man geistlichen Versuchungen widerstehen. Deshalb bleibe geistlich wachsam im Gebet. Wir werden im Gebet werden wir wach und gestärkt. Versuchungen kommen oft unerwartet, sei auf der Hut. Also die Jünger sind ja plötzlich aus dem Schlaf gerissen worden, weil Jesus kam. Und so ist das oft mit Situationen, dass wir schnell überrumpelt werden, wenn wir nicht geistlich wachsam sind. Und überwinde die Schwächen des Fleisches durch die Stärke des Geistes. Deswegen ist Gebet so wichtig, um aufzutanken, geistlich aufzutanken. Und dann haben wir gelesen, er kam wieder hin, betete und sprach dieselben Worte. Und er kam zurück, fand sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Klar, wenn man schon wieder dabei ertappt wird, ja, wieder eingeschlafen, ganz schön peinlich, ja, für die Jünger. Und Jesus sagt, ja, wacht und betet. Und sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Aber interessant finde ich hier, Jesus macht das immer wieder. Er geht und betet dieselben Worte. Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, Gebetsleben, das muss immer so irgendwie was Besonderes sein. Also ich muss immer irgendwie mir ein originelles Gebet ausdenken, damit mein Gebet abwechslungsreich ist oder damit sie ja, das schöne Worte irgendwie so poetisch formuliert, dass wir Gott bestimmt viel mehr mögen, als wenn ich irgendwie immer dasselbe bete. Aber Jesus, wir lesen hier, er spricht immer dieselben Worte. Ja, jedes Mal, Herr, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Immer dasselbe. Ja, und da sehen wir, Gebet kann auch ganz einfach sein. Immer dasselbe. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Ne? Nicht so auf Autopilot, sondern mit dem Herzen bewusst dabei. Und so ein Gebet hat Kraft und Wirkung. Bleib dabei. Das Gebetsleben ist keine einmalige Sache, sondern eine beständige Handlung. Also einmal gebetet und dann brauche ich nicht mehr für eine Sache zu beten, ist nicht so, sondern immer wieder für eine Sache sich einzusetzen, für den Vater, der noch ungläubig ist oder für irgendeinen Arbeitskollegen, der nicht gläubig ist oder der irgendein Problem hat. Dafür zu beten, immer wieder und immer wieder. Das ist kein Ausdruck des Zweifelns, sondern im Gegenteil, das ist dieser Glaubenskampf. Ja? Immer wieder im Gebet sich für etwas einzusetzen, das brauchen wir. Und das Gebet, wie schon gesagt, muss nicht originell sein, sondern ehrlich. Das ist das Entscheidende, dass wir unser Herz ehrlich vor Gott ausschütten und ihm sagen, was in unserem Inneren vorgeht, auch wenn es immer dasselbe Gebet ist. Und kommen wir so zu einem letzten Punkt noch. Das wachsame Gebet trägt Früchte. Ja? Nach dem dritten Mal kommt dann Jesus, er findet sie wieder schlafen und er sagt so, jetzt ist aber genug, die Stunde ist gekommen. Ja, so jetzt geht's los, steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Irgendwann ist auch genug. Ja, irgendwann ist die Zeit des Vorbereitens des Gebets vorbei. Und deswegen, deine Zeit ist begrenzt, nutze sie im Gebet. Nutze deine Zeit, die du hast. Es ist keine verschwendete Zeit, sondern eine gut investierte Zeit. Diese Minuten, die du vor der Arbeit investierst fürs Gebet, ist keine Zeitverschwendung, sondern investierte Zeit für später, damit du gestärkt in den Tag gehst. Stelle dich den geistlichen Kämpfen. Also wir sehen Jesus, er versucht sich nicht davor zu drücken, er läuft nicht davor weg. Ja, er sagt, da kommen sie, lass uns schnell irgendwie verstecken oder so. Nein, tut er nicht. Sondern Jesus sagt, so steht auf, lasst uns gehen, der Verräter kommt. Ja, lasst uns entgegengehen. Er läuft nicht vor dem Kampf weg, sondern er stellt sich dem Kampf. Und diese aktive Handlung ist ein Ausdruck, ja, Gott, dein Wille geschehe. Ja, bereit zu sein, sich dem zu stellen. Und dann hat man auch die Kraft dazu. Und wir haben gesehen, deine Vorbereitung im Gebet entscheidet später über Sieg und Niederlage. Ja, wie gerade eben schon gesagt, die Jünger haben geschlafen, später liefen sie alle davon und Petrus war bereit, Jesus zu verleugnen. Und Jesus, der sich im Gebet darauf vorbereitet hat, er hat jetzt den Mut und die Kraft, sich dem zu stellen. Ja, und wir lesen an einer anderen Stelle, Engel kamen und stärkten ihn. Also sie stärkten ihn nicht, damit er jetzt all seine Feinde vernichten kann, sondern sie stärkten ihn, damit er durch diese Situation gehen kann, damit er die Sache ertragen kann. Ja, und das wachsame Gebet, das trägt Früchte. Und wenn du das Gebet vernachlässigst, wirst du auch die Früchte davon tragen. Und zwar unangenehme Früchte. Und daher hoffe ich, dass wir das für uns mitnehmen können. Ja, wie sieht unser Glaubensleben aus, speziell unter Bedrängnissen und Prüfungen? Wenn wir mal in so eine Presse geraten, ja, vielleicht eine Krankheit, vielleicht Jobverlust oder finanzielle Nöte oder was auch immer, was dich gerade bedrückt oder beschäftigt, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Ja, suche das Gebet, demütige dich unter dem Willen Gottes. Sei bereit, den Weg zu gehen, denn Gott hat immer etwas Gutes mit dir vor. Gott hat nie etwas Negatives vor, sondern das, was Gott dir schenken möchte, ist immer etwas Gutes. Aber der Weg dahin ist nicht immer einfach. Und lass uns Gott vertrauen und diesen Weg gehen, und dann werden wir auch die Früchte davon tragen, und Gott wird uns dafür belohnen.